verkünden darf. Also bevor ich aber anfange, ich bin gerade durchs Treppenhaus gegangen und war total begeistert, alles so schön frisch gestrichen und so und alles glänzt, alles ist wieder aufgepeppt. Also von hier aus mein herzliches Dankeschön an alle, die hier gearbeitet haben. Ich kann das ganz kurz, ich war gestern nicht dabei, muss ich ja sagen. Ich habe zu Hause noch gesessen über meine Predigt. Aber meine Frau kam vorzeitig zurück und sagte, du Georg, das ist unfassbar. So viele Leute, die da waren, die geholfen haben. Und ich war dann irgendwann mal fertig mit meinen Arbeiten, habe dann noch gefragt, sagt sie, und alles fertig. Ist das nicht toll, dass wir eine Gemeinde haben dürfen, wo genügend Helfer da sind für solche Tätigkeiten? Also auch herzliches Dank von hier aus, von mir aus an alle die am Fernsehen gerade zuschauen. Toll. Also es ist einfach schön zu sehen, wie die Gemeinde auch in solchen Zeiten, wo man sich nicht wirklich sieht, sondern nur durch solche Masken, dass Gemeinde immer noch funktioniert. Also super, Dankeschön dafür. Ja, Passionszeit ist natürlich so eine Sache. Danke für das Stichwort. Ich habe das noch gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Dass wir eigentlich es mit einer Unmöglichkeit zu tun haben. Passionszeit. Meiner Meinung nach gehen wir auf das größte Paradoxum zu, was es überhaupt gibt. Ein Paradoxum ist etwas Unmögliches. Auf die größte Unmöglichkeit, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Jesus hat es in Johannes 6 versucht, den Juden zu vermitteln, indem er gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Totaler Quatsch. Ja, wer kann denn sowas? Ja, und gerade dann auch noch als Jude, der ich die Reinheitsgebote beachte, wo ich mich fernhalte von Tieren, die nicht koscher sind, wo ich mich überhaupt fernhalte von Dingen, die nicht koscher sind. Und dann soll ich auf einmal Menschenblut trinken und Menschenfleisch essen? Das ist doch eine Unfassbarkeit. Wie kann er nur? Und er hat natürlich hinter das bei seinen Jüngern im Abendmahl aufgelöst. Er hat dann gesagt, macht es symbolisch im Abendmahl. Das Blut trinken, das Fleisch essen. Aber es ist immer noch eine Unmöglichkeit. Und dann diese Aussage, dass ein Mensch hingeht, von einer Jungfrau geboren, und dann in der Passionszeit sich als Lamm Gottes opfert, damit die Menschheit entsündigt wird, indem sie an ihn glaubt und dadurch mit Gott versöhnt ist. Also ich finde das schon ziemlich strange, ja. Das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ja, und es ist eine Unmöglichkeit. Aber um das erfassen zu können, dass es doch wahr ist, bedarf es einer besonderen Befähigung. Und über diese Befähigung möchte ich heute mit euch sprechen. Wie komme ich dazu und wie geschieht es, dass ich das wahrnehmen darf als die Wahrheit Gottes und als das Angebot Gottes für mich auf dieser Erde, um mit ihm versöhnt zu sein? Eine Unfassbarkeit und eine große Gnade. Deshalb habe ich das Thema heute gewählt, das geistliche Sehen oder das Sehen im Glauben. Ich muss jetzt mal, haben wir schon, super, wunderbar. Was muss ich tun, um geistlich zu sehen oder wie werden geistliche Dinge klar? Ich kann Gott nicht voll vertrauen, weil ich nicht weiß, was er von mir will. Mit dem bloßen Verweis auf der Bibel ist es häufig nicht getan, da einige die Bibel lesen und doch nicht wirklich im Glauben das, was da steht, erfassen können. Also was muss, soll, dürfen wir tun, um klar zu sehen, um die Fähigkeit des Sehens, und zwar im geistlichen Sinne, zu erlangen? Zuerst einmal ist klarzustellen, dass der Mensch ohne Glauben an Gott die Wahrnehmung des Göttlichen, dass ihm diese Wahrnehmung genommen ist. Römer 1, Vers 20. Ich lese auch vor, sodass wir zwar mitlesen können, aber auch das gelesen bekommen. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Also eigentlich ist der Mensch dazu gemacht, dass er Gott nicht nur wahrnimmt, sondern auch tatsächlich im Geistlichen mit ihm verbunden sein kann. Aber der Mensch zieht sich zurück. Und interessant, gestern habe ich noch mit jemandem darüber gesprochen. Genau, da ging es darum, dass die Menschen immer weiter sich entfernen von der Wahrnehmung Gottes. Und interessant ist ja, dass in der heutigen Zeit, und das wird noch zunehmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, mehr und mehr Menschen in den Städten wohnen. Und hier heißt es ja, an dem Gemachten, an der Schöpfung sollen Menschen erkennen, dass Gott ist. Aber wenn ich mich nicht mehr in der Schöpfung aufhalte, sondern in Städten, die von Menschen gemacht sind, dann verliere ich mehr und mehr den Bezug zu dem göttlichen Schöpfungswunder. Wenn ich in Big Apple in New York Richtung Himmel schaue, dann sehe ich, dass die Lichter dieser Stadt so hell sind, dass der Sternenhimmel darüber gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Und wenn ich irgendwo in einer anderen Großstadt in China vielleicht hochschaue, dann ist da so viel Smog durch die Autoabgase, dass ich diesen Himmel nicht mehr wahrnehmen kann. Das heißt, wir Menschen bewegen uns nur noch in dem von uns Gemachten und uns wird der Blick genommen für das Göttliche. Und in vielen Menschen sind die Herzen finster. Beim Sehen geht es also nicht nur um das bloße Wahrnehmen der Umgebung mit den Augen, sondern es geht um die Offenbarung Gottes durch das Sehen. Wir wollen also zurück von der Verfinsterung zum Erkennen der göttlichen Dimension. Dabei betrachten wir den grundsätzlichen Wunsch Gottes als Ausgangspunkt, den wir finden in Jesaja 42, Vers 16. Ich will die Blinden auf einer Straße führen, welche sie nicht kennen, und auf Pfaden leiten, die ihnen unbekannt sind. Ich werde die Finsternis vor ihnen zum Licht und das Höckrige zur Ebene machen. Diese Worte werde ich erfüllen und nicht davon lassen. Ich habe noch eine andere Übersetzung, nämlich die auch da oben zu sehen ist. Mein blindes Volk werde ich auf Straßen führen, die sie nicht kennen, und neue Wege mit ihnen gehen. Ich mache die Dunkelheit um sie her zum Licht und räume die Finsternis beiseite. Das alles werde ich tun, mein Plan steht fest. Also Gott hat einen Plan für uns Menschen, dass wir nicht in dieser Finsternis, in dieser Gottesferne stehen bleiben, sondern er will sich uns neu offenbaren. Und dann gehen wir weiter. Ein Beispiel, was passiert, wenn sich Gott offenbart? Was passiert genau in den Köpfen der Menschen oder mit ihren Augen? Und ist es nur ein natürliches Wahrnehmen, das er uns neu gibt, dass wir die Schöpfung wahrnehmen? Oder ist es eine Kombination, ein natürliches Wahrnehmen, ein geistliches Wahrnehmen? Ich glaube, wir lesen mal hierzu eine Sache aus 2. Könige 6, Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heer umringte die Stadt und Rosse und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, ach mein Herr, also es ging um Elisa, was sollen wir tun? Denn da war der Feind, der hat sich aufgestellt um sie herum. Aber er sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns, als bei derer, die bei ihnen sind. Unfassbar. Und Elisa betete und sprach, Jahwe, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Aber es geht ja nicht um die natürlichen Augen, denn er hat ja gesehen, dass die Feinde dort waren. Sondern hier geht es um das Öffnen des geistigen Auges. Geistigen, geistlichen Auges. Da öffnete Jahwe die Augen des Knaben und er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Dem Diener wurden die Augen aufgetan für die Dimensionen Gottes. Eine Wahrnehmung, die über das natürliche Sehen hinausgeht. Denn mit den Augen sehen wir ja gar nicht. Die Augen sind ja nichts weiter wie ein Instrument, durch das Licht hineinfällt auf eine lichtempfindliche Ebene. Dort wird es wahrgenommen und wird dann über die Nerven ins Gehirn transportiert, das, was dort letztendlich an unterschiedlichen Lichtsignalen kommt. Dieses Bild wird dann erst im Kopf zu dem Sehen, so wie wir es wahrnehmen. Das andere sieht dann nichts, ist ja nichts weiter wie Licht, das in unterschiedlicher Prägung in uns eindringt durch die Augen. Also müssen wir gucken, was ist die Kombination zwischen dem natürlichen Sehen und dem geistlichen Sehen? Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Und wir machen ja momentan die Jüngerschaftsschule. Und ich möchte euch alle nochmal herzlich auch bitten, seid dabei. Lasst euch mit hineinnehmen in die Themen Gottes zur stärkeren Erkenntnis dessen, was uns der Herr mitteilen möchte. Also grundsätzlich ist es klar, der natürliche Mensch ist blind, das haben wir vorhin gehört. Der Mensch ohne Gott ist blind. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Also das geistliche Sehen ist eine Unmöglichkeit, und das, was ich vorhin schon sagte mit den Juden aus Johannes 6, kann es sein, dass Gott diese geistliche Blindheit, nach dem, was wir ja auch aus Römer 1 gelesen haben, als bewusstes Mittel einsetzt, um Menschen eine Offenbarung zu geben und anderen Menschen keine Offenbarung zu geben? Hat Gott sich extra hinter dieser wunderbaren Erlösungsgeschichte versteckt, dass er nur dem diese Erlösung offenbaren möchte, dem er sie offenbaren will? Ich glaube, da ist was dran. Der geistliche Mensch sieht, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Boah. Wir sollen sehen, wir sollen wahrnehmen, wo es dann auch heißt, ich möchte euch in alle Wahrheiten, alle Erkenntnis hineinführen. Gott möchte gerne, dass wir seine Kinder sehen. Aber er hat auch das Herz des Pharaos verstockt, dass der Pharao nicht mehr sehen konnte. Weil der Pharao hat die Wunder gesehen, die Gott getan hat, als er das Volk aus Ägypten führen wollte. Und Pharao hat sich versperrt, obwohl er die Wunder gesehen hatte, die Plagen, die Gott geschickt hat nach Ägypten, aber er hat sich versperrt dagegen, das wahrzunehmen und sich vor Gott zu beugen. Und Pharao hat das Herz verstockt bekommen, bis zu dem Punkt, dass er sogar seinen erstgeborenen Sohn aufgrund seiner verstockten Gedanken verloren hat. Das Wort Gottes und der Heilige Geist können uns Bilder zeigen, uns göttliche Wahrheiten darstellen, die wir mit unserem Geist empfangen. Mit dem Herzen unserer Innenbefindlichkeit wird dann gesehen und verstanden. Unser neuer Mensch ist eine Neuschöpfung. Also keine alte Erneuerung, sondern eine komplett neue Schöpfung. Das heißt, wir sind in der Lage, wieder das, was den Menschen genommen wurde, was wir aus Römer 1 gelesen haben, dass ihre Gedanken verfinstert sind, dass das uns genommen ist und dass wir wieder neu, komplett neu uns den Offenbarungen Gottes stellen dürfen und sie empfangen dürfen. Der Geist und unsere Inbefindlichkeit können Gott verstehen, der uns in alle Wahrheiten führt. Wir lernen also das geistliche Sehen wie ein Säugling. Wir sehen Dinge und lernen durch das Begreifen und Abtasten, den Dingen einen Sinn zu geben und machen Zuordnungen, so wie es ein Säugling macht. Es tastet, es begreift, es lernt, dass die Bilder, die das Auge liefert, im Gehirn richtig zuzuordnen, daraus Zusammenhänge zu erkennen. Jesus schenkte bei seinen Wundern nicht nur die reine Sehkraft, sondern er schenkte vielen Menschen auch, es steht in der Bibel drin, er schenkte ihnen das Gesicht. Das heißt, sie haben ihn wahrgenommen. Es ging ja Jesus nicht nur darum, dass die Blinden ihn sehen, nachdem sie geheilt wurden und haben vor ihm, haben dann einen Heiler gesehen. Das war ja nicht seine Sache. Sondern er wollte, dass die Blinden, nachdem sie geheilt wurden, auch ihn wahrnehmen. Jesus, Rabuni, Meister, Lehrer, Messiah, der Erlöser der Welt. Das wollte, dass Christus diesen Menschen das auch vermittelt wird. Es gibt Leute, die werden berührt und können danach sofort sehen. Paulus war fast an der Stelle. Er hatte 3 Tage lang blind gesessen in Damaskus, aber dann, er hatte so viel schon erfahren von Christus im Vorfeld und er war ja auch ein Gelehrter in den Schriften, dass er sofort in Damaskus anfing zu predigen. Sofort, zack, auf die Bühne und Halleluja, der Herr ist mit mir, ich habe ihn erkannt, ich darf jetzt sein Zeuge sein. Das war gut, aber dann hat Gott ihn doch nochmal 15 Jahre zurückgenommen und hat ihn in eine Schule gesteckt, nämlich des Sehendwerdens im Sinne des Wortes Gottes, im Sinne des neuen Reiches Gottes. Denn es ging ja darum, dass Paulus ein Apostel der Heiden werden sollte. Und deshalb war es wichtig, dass er ihn zurückgenommen hat und hat ihn erstmal durch die Schule geschickt. Das Sehen im Geist muss erstmal erlernt werden. Das ist eine Phase, ein Wachstum. Und ich bin froh, dass wir die Jüngerschaft gerade hier haben. Wir wollen uns wieder einem Wachstumsprozess aussetzen. Wir wollen lernen von Gott. Wir wollen nach vorne gehen. Und ich habe eine wunderbare Geschichte für euch heute zum Thema sehend werden. Es gibt ja, ihr kennt Bartimäus, ne? Herr, erbarme dich meiner, wo er dann ruft und der Herr erhört ihn und sagt, was willst du? Ich will sehend werden, Halleluja. Und er berührt ihn und Bartimäus wird gesund, wird sehend. Aber Bartimäus war auch vorbereitet. Er konnte sofort Christus nachfolgen. Aber es wurden andere auch sehend. Wir denken an die 10, die sehend wurden. Und einer kam zurück und bedankte sich bei Christus. 9 waren geheilt. Aber waren sie sehend, weil sie Christus wieder sehen wollten und sich bei ihm bedanken wollten? Weil sie den, der ihnen das Licht geschenkt hat, die Wahrnehmung geschenkt hat, dass sie auch ihn nochmal persönlich, den Wundermann, sehen wollten und erkennen wollten, wer er ist? Nee, die waren nicht da. Nur einer kam. Und bedankte sich und wollte mehr, wollte den sehen, von dem er dieses Wunder empfangen hatte. Ich habe eine Geschichte, die ist nur einmal in der Bibel enthalten. Markus 8, Vers 22 bis 26. Ich lese mal die ersten von 22 bis 24, weil es zeigt so ein Stück weit die Geschichte des Sehenwerdens. In Bethsaida brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu heilen. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn zum Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: Kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf. Ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. Das Erste, was wir wahrnehmen hier, Jesus geht nicht hin und legt ihm die Hände auf oder spricht ein Machtwort. Häufig ist es in der Bibel so, dass bei Wundern von Christus wir das Machtwort hören bei Leuten, die im Glauben vorbereitet waren, und sie berührte bei Leuten, bei denen der Glaube noch wachsen musste und dass die Berührung wichtig war, um den Glauben wachsen zu lassen. Hier nimmt er ihn an die Hand und führt ihn raus aus der Stadt. Bethsaida wird als Haus des Fischers bezeichnet, liegt ja direkt am See Genezareth. Aber es wird aber auch als Haus der Fallen bezeichnet. Und ich glaube, Christus wollte ihn herausführen aus dem Haus der Fallen. Stell dich vor, der Mann, wir gehen davon aus, dass er nicht von Jugend auf blind war, sondern dass er blind wurde im Laufe seines Lebens. Da komme ich noch gleich drauf zurück. Und dass er, weil er erblindet war, nicht mehr zu Hause blieb, sondern in diese Stadt hinein musste. Und dort in dieser Stadt gab es dann für ihn dankenswerterweise Almosen. Was willst du machen, wenn du blind bist? Du kannst ja nicht einer regelmäßigen Arbeit nachgehen. Also verließ er sein Elternhaus oder sein eigenes Zuhause und ging in die Stadt, um dort zu arbeiten, als Bettler, um dort Geld zu verdienen. Und Jesus führte ihn zuerst aus dieser Situation heraus. Jesus nimmt uns zuerst an die Hand und führt uns heraus, dass wir nicht mehr in dem alten Status verharren. Er will uns etwas komplett Neues aufschließen. Er will uns freisetzen von dem, dass wir Bettler und Almosenempfänger werden. Und er nimmt uns mit hinaus. Vor der Stadt nahm er dann Speichel und benetzte seine Augen. Interessanter Punkt. Speichel oder Spucke ist ja auch Wasser, Flüssigkeit. Der Heilige Geist wird damit in Verbindung gebracht, dass der Heilige Geist uns berührt. Das heißt, der Heilige Geist berührt diesen Blinden und dieser Blinde fängt an zu sehen. Und wie sieht er? Er sieht unklar. Er sieht Menschen wie Bäume. Das ist wieder der Punkt, weshalb ich glaube, dass der Mann vorher schon mal sehend war. Denn wie hätte er, wenn er vorher nie gesehen hätte, dann auf einmal sagen können, die sehen aus wie Bäume. Also deshalb der Zusammenhang, dass er vorher vielleicht sehend war. Also er sieht Menschen wie Bäume oder halt ein Baum wie ein Menschen in diesem Beispiel. Ihr seht alle die Tänzerin, ja, die da wunderbar das als Balletttänzerin unterwegs ist. Also er berührt ihn und durch diese Berührung, oder nicht durch diese Berührung, sondern durch die Neugeburt des Sehvermögens erkennt er hell und dunkel. Das ist wichtig. Als Adam und Eva im Paradies waren, bekamen sie auf einmal die Befähigung, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und erkannten leider, dass sie böse waren. Durch das Hellwerden, wenn er Menschen wie Bäume gesehen hat, hat er auch Schattierungen wahrgenommen. Wir erkennen das helle Licht Gottes, wir sehen aber auch die Dunkelheit, die da ist. Wir sehen Farben. Wir sehen die Dinge, die Gott herrlich gemacht hat. Aber wir sehen sie unklar, undeutlich. Ich kann mich erinnern, als ich neugeboren war im Geist, da war das für mich toll, das Wort Gottes zu lesen, aber es war für mich irgendwie verschwommen. Was sollte mir das sagen? Was wollte Gott mir durch die Fülle seines Wortes mitteilen? Was waren die Erkenntnisse, die ich aus dem Alten Testament herausziehen sollte? Was war das Entscheidende, was war gut und wichtig für mich, wenn ich an David denke oder an Josua? Was soll das für mein heutiges Leben bedeuten? Herr, wo sind die Erkenntnisse daraus? Was soll mir das sagen? Ich hab's gesehen wie einer, der Menschen wie Bäume sieht. Aber nicht klar. Wir sind also dann oft überfordert. Es ist natürlich eine schöne Sache, Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir es ab in Geduld. Das ist schon mal eine Beruhigung. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn wir vieles nicht verstehen. Wichtig ist halt nur, dass wir anfangen, die Dinge wahrzunehmen und dass wir fragend werden. Herr, was soll mir das sagen? Was ist deine Nachricht für mich an dieser Geschichte, an dieser Begebenheit? Eine kurze Frage an euch. Wenn ihr heute eine bestimmte Begebenheit aus der Bibel lest, die ihr vielleicht vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gelesen habt, merkt ihr, wie diese Begebenheit heute anders zu euch spricht, wie sie damals zu euch gesprochen hat? Ist das nicht toll? Es gibt Wachstum in dem Ganzen. Erkenntnisse verbinden sich. Und das ist schön, dass wir das wahrnehmen dürfen. Dinge verändern sich im Laufe der Zeit, weil sie klarer werden, weil sie anders zu uns sprechen. Jetzt möchte ich mit euch kommen auf die weitere Begebenheit. Eine Frage, die sich natürlich vielleicht auch aufdrängt, weiß ich nicht, ob sie euch aufdrängt, war Christus nicht kraftvoll genug, ihn beim ersten Mal direkt voll sehen zu machen? Hatte Christus einen schlechten Tag, schlechte Pizza gegessen? Was war das Problem, weshalb Christus nicht sofort ihn sehend gemacht hat? Das ist die einzige Begebenheit bei einer Blindenheilung, wo wir sehen, dass es in Steps geht. Warum? Was ist das Thema? Gute Frage, ne? Ich glaube, also zuallererst, Christus war nicht zu schwach. Ich glaube zuallererst, dass Christus letztendgültig mit ihm in diesen Prozess einsteigen wollte. Er wollte diesem Mann etwas Persönliches mitgeben. Deshalb auch zuerst dieses Herausführen aus der Stadt, ohne ihn heil zu machen. Er hat den Blinden an die Hand genommen und ihn herausgeführt. Und vor der Stadt hat er ihn dann diesen Brei mit dem Speichel gemacht und auf die Augen gegeben. Und dann hat er als nächsten Schritt ihn voll wiederhergestellt, sehend gemacht, weil er ihm etwas mitteilen wollte. Nämlich, es gibt ein Sehen, das ist nicht klar und deutlich, aber es gibt auch dann ein Sehen, und zwar lesen wir jetzt das, was Christus gemacht hat. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich, alles konnte er genau erkennen, er war geheilt. Aber Jesus befahl ihm, geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern geh gleich nach Hause. Er war geheilt. Was ist passiert? Christus, aus Johannes lesen wir, das Wort wurde Fleisch. Das ist Christus. Und das Wort, das fleischgewordene Wort Gottes, berührt diesen Mann. Das Wort Gottes berührt diesen Mann. Und dieser Mann bekommt eine weitere wichtige Komponente in seinem Leben zum Sehend werden, zum Sehen können. Geist und Wort. Und diese beiden Komponenten zusammen, die bewirken die vollkommene Wiederherstellung, die Gotteserkenntnis, die Gotteswahrnehmung. Er kann den Weg, auf den er zu gehen hat, kann er klar erkennen vor sich. Er sieht das, was er vorher nicht sehen konnte. Er kann direkt nach Hause gehen. Er braucht nicht mehr in die Stadt. Er kann nach Hause zu seinen Lieben. Er sieht Christus vor sich, klar und deutlich. Es ist nicht mehr für ihn verborgen, sondern er kann ihn wahrnehmen. Wir können die Fülle der Verheißung wahrnehmen. Wir können auf einmal begreifen, was die Passion Christi für uns bedeutet. Wir können ergreifen, dass das Lamm Gottes für uns, für mich gestorben ist. Und dass, wenn ich das Abendmahl nehme, ich eine Berührung habe mit dem Ewigen, mit Gott, mit dem Sohn, der sich für mich dahingegeben hat. Und ich darf ihn aufnehmen, dass er ganz in mir ist, so wie ich ganz in ihm sein darf. Das sind Dinge, die kann ich nur aussprechen, wenn ich glaube. Das sind Dinge, die ich hier gerade ausspreche, die sind einem Nichtgläubigen unmöglich auszusprechen, weil er es gar nicht nachempfinden kann. Wir dürfen das aussprechen. Es ist für uns zur Wahrheit geworden. Es bestimmt unser Leben. Wir gehen damit von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir kennen die Fülle seiner Verheißung in seinem Wort. Beten wird eine Zwiesprache zwischen uns und Gott, weil wir ihn von Angesicht zu Angesicht wahrnehmen dürfen. Wir dürfen Gott erkennen und wir dürfen mit Gott interagieren im Gebet. Was für eine Herrlichkeit, die wir wahrnehmen dürfen. Unsere Glaubensgewissheit ist nicht mehr Hoffnung, sondern Glauben. Von Hoffen zu Glauben kommen wir. Wir dringen tiefer ein. Das Wort Gottes spricht zu uns. Wir schlagen es auf und wir bekommen geistliche Erkenntnisse vermittelt. Ein unfassbarer Schatz, der sich für uns auftut. Das ist wie der Schatz im Acker. Wir gehen hin, öffnen die Truhe, greifen hinein und greifen in die Schatzkammer Gottes. Da sind wunderbare Erkenntnisse drin. Für unser komplettes Leben, für alle Bereiche unseres Lebens sind dort die Erkenntnisse drin, die wir brauchen. Für andere nicht sichtbar, für uns volle Realität. Und dann kommen wir zu solchen Punkten, wie Paulus es sagt, in Philipper 3, Vers 10, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das sind Aussagen, die kann nur ein Mensch aussprechen, der mit Christus innerlich so verbunden ist, dass er ihn wahrgenommen hat in seinem Leben. Ihn möchte ich erkennen, mit ihm verbunden sein. Es gibt viele Wege zum Sehen, was die unterschiedlichen Wunder belegen. Wenn Gott uns zum Sehen ausgewählt hat, dann hat er auch einen Weg, um unsere inneren Augen zu öffnen. Lasst uns unseren Weg gehen bis zu einem Punkt der Glaubensberührung. Ihr wisst, wo ihr steht. Wenn ihr noch gar nichts seht, bittet den Herrn. Wenn ihr wie Hoffende seid, dann bittet um die nächste Berührung. Wenn wir klar sehen, sind wir wie die Leute, die klar im Glauben leben und mit dem Herrn feste Schritte gehen. Weil wir ihm vertrauen, denn unsere innere Zuversicht und unser Glauben lässt unmögliche Hürden überwinden. Und wir dürfen letztendgültig verbunden sein mit Christus. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist, das ist zeitlich, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Durchdringen von der Natürlichkeit hinein in eine ewige Wahrnehmung. Weil wir von Christus ergriffen sind, weil wir ihn wahrnehmen dürfen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, das wünsche ich uns, dass wir diesen Weg beschreiten dürfen, so wie dieser Blinde. Und am Ende, was hat der Blinde gemacht, als Jesus sagte, geh nach Hause, wir dürfen ankommen, wir dürfen von da aus losgehen, der Herr hat uns die Augen geöffnet, der Herr hat uns den Weg gewiesen und wir gehen zurück zum Vater, ewige Gemeinschaft mit dem Vater in seinem Reich. das schon hier auf dieser Erde für uns begonnen hat. Ich wünsche euch Gottes Segen für diesen Tag. Amen.